Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir begrüßen euch und Sie ganz herzlich zu unserem heutigen Podcast, dem ersten in einer Reihe, in der es um lebendige und wirksame Organisationen gehen wird. Wir, das ist mein Kollege Thorsten Westermeier und ich, Jan von Biber-Achenbach, beide Gründer und Partner der in Wien und Berlin ansässigen Beratung Koan. Und was machen wir heute in dem Podcast so, Thorsten?
Ja, danke. Wir laden ja zu unserem Podcast immer wieder Experten unterschiedlicher Richtungen ein, um eben genau aus diesen verschiedenen Perspektiven auch zu beleuchten, woran man lebendige und wirksame Organisationen erkennen kann, was lebendige und wirksame Organisationen von anderen Organisationen unterscheidet und wie man die Wahrscheinlichkeit erhöhen kann, dass eine solche lebendige und wirksame Organisation entsteht. Heute haben wir hier im virtuellen Raum zu Gast Frank-Otto Dietrich und Ralf Schmidt-Bleker von der Berliner Agentur Wald, die nach eigener Aussage strategische Narrative für Wirtschaft, Politik und Kultur entwickelt. Herzlich willkommen, Frank und Ralf. Wollt ihr mal kurz was zum Einstieg zu euch sagen, wer ihr seid und was Wald so macht?
Ja, ich bin Ralf Schmidt-Bleker. Ich fange einfach mal an, Frank. Ja. Ich bin Ralf Schmidt-Bleker. Ich bin auch Gründer mit Frank zusammen und Geschäftsführer von Wald. Es gibt seit 2012, wie du auch schon gesagt hast, wir entwickeln strategische Narrative. Wir haben uns eigentlich auf das Thema strategische Narrative fokussiert, spezialisiert. Das heißt, wir verstehen Strategieentwicklung als Erzählung. Für uns müssen ja gute Strategien erzählbar sein. Für uns ist es so, dass Strategieentwicklung eigentlich aus einem Verständnis von Erzählung heraus funktionieren muss. Ja, und das machen wir in ganz unterschiedlichen Bereichen, Wirtschaft, Politik, Kultur, in ganz unterschiedlichen Branchen sind wir unterwegs, auch in ganz unterschiedlichen Unternehmensgrößen, tatsächlich auf ja, im Startup-Bereich und gleichzeitig in großen Verbänden und Konzernen. Also ich da auch die ganz eigentlich so die gesamte Bandbreite von Unternehmensgrößen. Und dann sind wir tatsächlich auch in sehr, sehr vielen Funktionsbereichen von Organisationen mit unserem Ansatz, mit unserem Beratungsansatz unterwegs.
Hallo Jan, hallo Thorsten. Ich freue mich sehr, mit euch ein wenig ins Plaudern zu kommen. Ich kann dem jetzt nur noch vielleicht hinzufügen, dass Wald sich als Strategieagentur versteht. Also das ist ein größer schöpferischer Anteil und gleichzeitig geht es um Strategie als Erzählung, was wirklich sozusagen, ja, das, was so eigentlich eine klassische, ja, Strategieberatung eigentlich tun würde.
Wir haben ja so das Thema Lebendigkeit und Wirksamkeit, beziehungsweise lebendige und wirksame Organisationen. Und wie wir gehört haben, na, seid ihr auch in ganz vielen Organisationen unterwegs. Was löst für euch so mit eurer Erfahrung, ja, und eurer Perspektive, was löst bei euch so der Begriff lebendige und wirksame Organisation bei euch aus?
Ja, lebendige und wirksame Organisationen, was löst es bei mir aus? Bei mir, also ich würde sagen, es sind eine ganze Menge Organisationen sehr lebendig, aber vielleicht auch gleichzeitig nicht unbedingt wirksam. Und aus unserem Verständnis heraus bestehen Organisationen aus tausenden, Millionen Erzählungen. Also es wird überall gleichzeitig erzählt. Es wird ja, ob jetzt beim Bäcker oder am Band, also überall, also wird über Organisationen erzählt. In Organisationen wird erzählt, Mitarbeitende erzählen sich gegenseitig irgendwelche Dinge über die Organisation. Deswegen würde ich erstmal per se sagen, lebendig aus Sicht der Erzählung sind eigentlich ganz viele Organisationen, es sei denn, da wird überhaupt nichts, also, und das nicht erzählt wird, ist eigentlich sehr, 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 sehr selten. Die Frage ist wirksam, ja, und da kommt vielleicht das. Die Frage, wie wirksam ist eigentlich die Organisation? Und aus unserer Sicht würden wir sagen, sie ist dann wirksam, wenn es Erzählungen sind, wenn dort Dinge erzählt wird, die zur Unternehmensstrategie passen, die ja, vielleicht die in unterschiedlichen wenn man sich über den Sinn und den Zweck, vielleicht würden manche Purpose sagen, wenn man sich darüber austauscht, also wenn diese Narrative tatsächlich das umarmen, was auch strategisch in der Organisation sinnvoll ist, was eine Organisation verfolgen möchte, was vielleicht Herausforderungen sind, die die Organisation gerade betreffen. Also dann würde ich jetzt spontan einfach mal auch von Wirksamkeit sprechen.
Mhm. Danke, Ralf. Was löst es bei dir aus, Frank? Ne, lebendige und wirksame Organisation.
Mhm. Ja, ich gehe da jetzt mal sehr stark von den Mitarbeitenden aus einer Organisation. Wenn du mich nach so Lebendigkeit fragst, dann löst das bei mir so die Frage nach Resonanzfähigkeit aus. Ja, also wie ist zum Beispiel eine Strategie resonanzfähig mit den Menschen? Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, wenn ich über Lebendigkeit nachdenke, ist, wie resonanzfähig ist die Organisation und wie entsteht aus dieser Resonanzfähigkeit ein Gefühl der Zusammengehörigkeit. Mhm. Ich glaube, das ist etwas, was ich dazu sagen würde.
Was könnte ich da beobachten? Ne? Also wenn ich mal dieses Thema resonanzfähig nehme, was beobachte ich in der Organisation, ne? Vielleicht in der Interaktion mit den Umwelten, ne? Oder mit den Mitarbeitern, wenn so eine Organisation resonanzfähig ist? Was würde ich beobachten, wenn sie eben nicht resonanzfähig ist, Frank?
Ja, ich glaube, wenn sie nicht resonanzfähig ist, dann entsteht zum Beispiel dieses Gefühl von Identität oder Zusammengehörigkeit. Das würde nicht entstehen. Und das ist wiederum dann die Stärke der Erzählung oder des Narrativs, dass das halt dazu führt. Und damit entsteht die gewisse Lebendigkeit. Und ich glaube, es sind für mich nicht zwei Dinge, Lebendigkeit und Wirksamkeit, sondern ich verstehe das sehr als was gegenseitig innewohnt.
Also vielleicht, wenn man jetzt mal ein bisschen in die Vergangenheit schaut, dann war das ja so, dann hat man insbesondere in größeren Organisationen, da hat man eigentlich alles sehr stark getrennt und auch, sagen wir mal, die Sinnstiftung sehr stark getrennt. Da hat man gesagt, wir haben eine Unternehmensstrategie, die wurde im Vorstand erarbeitet und wurde strategischen Planung erarbeitet, die besteht meistens stand die aus Plänen, Flowcharts, natürlich in PowerPoint-Präsentationen und Excel-Tabellen wurde die gerechnet, die Strategie und so weiter, und dann war die eigentlich fertig. Das war so die Domäne Unternehmensstrategie. Dann gab es die Unternehmenskommunikation. Das ist wieder was ganz anderes. Da hat man dann natürlich eigentlich die Beziehungen zur Außenwelt im Sinne, was macht eigentlich die Organisation und was macht eigentlich das Unternehmen, was macht eigentlich vielleicht dann Politik, Media, Medien, was ist dort eigentlich, wie ist das eigentlich zu managen? Und dann gab es Marketing, die haben dann wieder verkauft, das war dann eigentlich nochmal eine ganz anderes Feld, da wurden eigene Marketingstrategien erarbeitet. Und dann gab es interne Kommunikation und HR oder Personal, und dann hat man dort dann noch ganz andere Dinge gemacht, die dann, da hat man dann irgendwie versucht, Mitarbeiter zu mobilisieren und Kulturinitiativen gestartet und so weiter. Und all diese Dinge sind aus unserer Sicht sehr stark eigentlich in Silos passiert. Und das, was vielleicht auch Frank jetzt mit dieser Resonanzfähigkeit meinte, ist, dass jetzt eigentlich die Zeit ist, diese Dinge wieder zusammenzuführen, dass jetzt eigentlich die Zeit ist, dort auch eben, dass eigentlich, ja, also wenn man mal wirklich den vollen Anspruch hat, jeder Mitarbeitende, was von der Unternehmensstrategie erzählen kann, vielleicht vom Sinn und Zweck der Unternehmung, warum ist sie eigentlich auf der Welt und wo will sie hin, dass sie aber auch was erzählen kann vom, von der, dass das eigentlich Teil der internen Kommunikation ist, Und das wiederum auch das, dass dann nicht auf einer anderen Seite dann irgendwelche Werbebotschaften von den Produkten, die vielleicht diese Organisation herstellt, gar keine Anschlussfähigkeit an diese an diese Erzählungen haben, die die Person oder der Mitarbeitende dann erzählt, sondern dass die eigentlich da reinpassen und dass alles eigentlich dort zusammenpasst. Das ist so das, was wahrscheinlich heute die Herausforderung ist, im Gegensatz zu früher, wo man das sehr stark getrennt hat.
Ralf, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann ist aus eurer Sicht die Lebendigkeit einer Organisation ganz stark geprägt durch die Geschichten, die in und über die Organisation erzählt werden. Und die Wirksamkeit so ein bisschen dadurch, wie sehr diese Geschichten auch zu den Herausforderungen passen, die Organisation sich in einem gegebenen Zeitpunkt gegenüber sieht. Was trägt denn aus eurer Sicht und eurer Erfahrung insbesondere, was trägt denn dazu bei, dass diese Lebendigkeit und diese Wirksamkeit gefördert werden kann? Ich glaube, du hast ein paar Punkte angesprochen, aber nochmal so auf den Punkt zu bringen, was trägt dazu bei, dass lebendige und wirksame Geschichten erzählt werden?
Also zunächst einmal könnte man da strukturell dran gehen. Also was macht eigentlich eine gute Erzählung aus? Und eine gute Erzählung hat bestimmte Parameter, die ja erstmal dazu führen, dass sie Wirksamkeit erreicht. Weil also viele sprechen ja mittlerweile über Narrative, über Erzählungen, über Storytelling und beachten aber nicht, dass es dort ja bestimmte Komponenten, sagen wir mal, gibt, die eine Geschichte ausmachen. Zum Beispiel ein Auftrag, das ist ein Mangel. Es muss ja etwas geben, was auch, was jetzt nicht nur, also was auch in die gesamte Welt anschlussfähig ist. Mittlerweile gehen viele Organisationen dahin oder viele Unternehmen dahin, dass sie sagen, okay, unser Auftrag ist etwas, deswegen gegen den Klimawandel zu tun. So etwas. Dann gehört aber auch dazu vielleicht Gegnerschaft, Hindernisse und so weiter. Also dass man sagt, okay, was müssen wir denn tun und das auch zu benennen. Das ist eine weitere Komponente einer guten Erzählung. Und nicht zuletzt dort auch in Spielarten hineinzugehen, vielleicht von Transformation zu erzählen. Also von dem, was war in der Vergangenheit, was ist jetzt und was soll morgen sein. Das sind so Zutaten, sage ich mal, die eine gute Erzählung brauchen. Also das ist so das eine, man schaut auf die Erzählung selbst. Und dann geht es natürlich darum, dass man sich auch fragen muss, wie kommt man denn jetzt zu einer Erzählung und wie bringt man die in die Organisation hinein? Also es ist sicherlich nicht sinnvoll, einfach eine Erzählung zu entwickeln, ohne der Organisation mal zuzuhören. Also einfach erzählen, 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 ohne zuzuhören. Das ist etwas, was dann eben nicht zu einer Wirksamkeit aus unserer Sicht führen wird.
Das heißt, es geht sowohl über die Struktur, den Inhalt und auch den Prozess und die Art der Interaktion der Erzählung. Das hast du zwischendurch so gesagt, alle reden über Narrative. Und das ist ja vielleicht ein ganz spannender Hinweis. Was ist denn nach eurem Verständnis ein Narrativ? Wie definiert ihr für euch das Thema Narrativ und was umfasst das alles?
Also Narrativ ist in seiner Einfachheit eine intendierte Erzählung. Das ist erstmal sozusagen die Plattform, auf der ein strategisches Narrativ steht.
Narrative sind ja in aller Munde und Narrative sind auch so, ist auch ein sehr breiter Begriff. Ich finde, wenn man dann mal sich von einem Beispiel nähert und Narrativ als sinnstiftende Erzählung versteht, kann man mal das Beispiel nehmen, vom Tellerwäscher zum Millionär. Also wenn man jetzt mal sagt, das ist eine Erzählung, die kursiert in der Welt über die USA, dass du dort im Land der Freiheiten dich eigentlich durch Leistung und ohne irgendwelche Ausstattungen, die du in sozialer oder monetärer Form mitbringst, zum Millionär werden kannst und dich hocharbeiten kannst und so weiter. Das ist so eine Erzählung, die ist gar nicht immer intendiert, die entsteht auch. Es gibt so viele emergente Erzählungen. Aber das ist so eine, die ist immer noch, die ist da, sie ist emergent und sie ist vor allem sinnstiftend. Und sie ist immer noch hat immer noch in der ganzen Welt riesige Attraktivität auf Menschen, die in die USA einreisen wollen und dort eigentlich ein neues Leben beginnen wollen. Und diese Erzählung ist auch alt. Sie hat eine lange Historie und hat, da könnte man richtig reingehen, hat ihre Widersacher und so weiter und wogegen beweist man denn jetzt diese Erzählung, gegen welche Gegner, das hat eine Historie vom Kalten Krieg bis heute noch. Und das ist etwas, wo man eigentlich sehr schön sehen kann. Das ist ein Narrativ. Und wenn man jetzt sich fragt, was Frank auch sagte, intendierte Erzählung, also was ist so ein strategisches Narrativ, dann könnte man mal sich überlegen, wenn man jetzt in dem Bild bleibt, was wären eigentlich Folgenarrative dessen, dieser Erzählung vom Tellerwäscher zum Millionär, was sind eigentlich vielleicht Gegennarrative, wenn man jetzt andere Staaten einnehmen wollte.
Das ist was für mich zwei Begriffe oder vielleicht sogar zwei Aspekte reingebracht, die mich neugierig machen. Du hast gesagt, das Narrativ ist eine intendierte Erzählung, es ist eine Intention dabei und gleichzeitig kann es auch entstehen oder emergieren. Wie ist das Verhältnis? Und das gerade in Bezug in der Arbeit mit Organisationen. Was ist der Anteil der Intention und was ist der Anteil der Emergenzen, des Entstehens von den Narrativen, die dann wirklich eine Organisation lebendig und wirksam machen?
Das ist eine interessante Frage nach der, was ist intendiert und was ist emergent. Ich glaube, auch hier ist es wieder die Gleichzeitigkeit der Dinge und es ist auch spannend, darüber zu sprechen, inwieweit ist eigentlich der amerikanische Traum eine emergente Erzählung oder eine intendierte Erzählung. Das ist interessant. Ich glaube, am Ende ist es so, und das bildet auch unsere Arbeit ab, es braucht einen Prozess, das ist der Prozess des Zuhörens, der diese Emergenz abbildet, die Dinge haben, eine Organisation, auch das Verborgene, was in einer Organisation an Erzählungen existiert, dass man das hebt. Aber dieser Prozess des Zuhörens, der hebt auch immer die Intention der Organisation. Und das ist, glaube ich, ein Unterschied zwischen zum Beispiel einer Strategieformulierung, die am Reißbrett stattfindet. Vielleicht das, was man sich so vorstellt, da steht jemand, also gibt es einen sozusagen die Chefetage, die dann etwas entscheidet und das läuft dann so, versus es gibt Wissen in der Organisation und das hebt man und das sind nun mal diese Anekdoten, diese Erzählungen, dieses Emergente, was dann zutage tritt und was aber natürlich, und damit macht es das auch zu einer Strategie oder hat es einen strategischen Anspruch, dass dort das Wissen liegt oder die gute Zukunft. Und damit ist es auch die Intention der Organisation.
Mhm. Dann vielleicht, Ralf, in deine Richtung, so wenn ich mich jetzt so als potenzieller Kunde von Wald sehe, also ne, ich bin Führungskraft oder verantwortlich für eine Organisation, habe so den Eindruck, so das hört sich interessant an. Könnte uns wirklich helfen, auch so ein Narrativ insgesamt wirksamer, lebendiger zu werden? Was mache ich denn dann? Wie kann ich mir das konkret vorstellen, Ralf?
Ja, also wir würden jetzt in so einer Situation vorschlagen, dass wir ein Story-Listening mit ihm machen. Das heißt, also der Person machen, aber auch innerhalb der Organisation mit wichtigen Stakeholdern in der Organisation uns eigentlich dann mal so anhören, was wird denn da so erzählt? Und jetzt kann man sagen, uiuiui, das bildet doch lange nicht alles ab. Eine Organisation hat doch unter Umständen tausende Mitarbeiter, da werden noch Dinge erzählt, die gar nicht, also müssen wir ja mit tausenden Menschen sprechen, bis man eine Repräsentativität bekommt. Aber aus unserer Erfahrung ist es anders. Wir haben festgestellt, dass wenn man fünf, je nach Organisationsgröße, 5 bis 20, 30 Interviews führt, man eigentlich schon ein sehr, sehr gutes Bild von dem bekommt, was in so einer Organisation eigentlich stattfindet, ne? Und was es dort für Vergangenheitserzählungen gibt, was es für Zukunftserzählungen gibt, was es auch für konkurrierende Erzählungen in der Organisation gibt. Und dann ergibt sich schon ein sehr reichhaltiges Bild von dem, was so los ist. Und was wir dann tun, wir nehmen diese Erzählungen, also wir führen diese Interviews, wir transkribieren diese Erzählungen, wir führen die zusammen, machen die damit erlebbar und führen die vor allem dann in einen, wir nennen das semantischen Raum, das ist so eine Art Überblickstool, mit dem man wirklich dann ein ganz gutes Big Picture der verschiedenen Erzählungen bekommt und dabei dann auch in dem nächsten Schritt bestimmte Konflikte markiert, bestimmte Konflikte herausarbeitet, auf denen man dann ein strategisches Narrativ erarbeiten kann, mit dem man das gewünschte Ziel erreichen soll. Oder eben auch nicht. Das ist das, was vorhin Frank gesagt hat, dieses Kontrollverlust. Ich kann nur versuchen, dann eine gute, neue strategische Erzählung anzubieten, kann die mit Empathie und Ästhetisierung in die Organisation hineinbekommen und kann natürlich niemals garantieren, dass sie angenommen wird. Aber das ist der handwerkliche Teil, wo man das schon, wo es dann bestimmte Stellschrauben gibt, dass die schon dass das schon Menschen mitnimmt und Menschen mobilisieren kann.
Okay, es geht also darum, dass die Erzählung angenommen wird, aber woran merkt ihr und woran merkt denn insbesondere die Organisation, mit der ihr ein neues Narrativ entwickelt habt, dass dieses Narrativ auch wirklich seine Wirkung entfaltet? Was sind da wieder, vielleicht Kriterien klingt immer so hart, aber was sind da Aspekte, auf die man achten kann und woran ihr das auch merkt, dass es angenommen wurde?
Also es ist ganz unterschiedlich. Aber es gibt, um mal da anekdotisch ranzugehen, zunächst einmal ist zu sagen, dass so eine strategische Erzählung, das ist ja nun wirklich, wie Frank es auch gesagt hat, kein Werbespot. Das heißt, es geht nicht darum, dass man dann irgendwann diese Erzählung, das Narrativ, eins zu eins irgendwo auf ein Plakat gedruckt sieht und dann ist es implementiert. Was wir für Beobachtungen gemacht haben, ist, dass beispielsweise Kunden, also die Kunden, unsere Kunden, das strategische Narrativ twittern. Und zwar jetzt natürlich nicht im selben Wortlaut, sondern wesentliche Aspekte dort wieder aufgegriffen werden. Ja, das haben wir, das ist zum Beispiel eine so eine Beobachtung, wenn man sagt, ja, guck mal, da ist was angekommen, da ist von der sozusagen Strategieseite über beispielsweise vielleicht Auftragskommunikation, die dann Marketingkommunikation, die dann daraus entstanden ist, ist ein bei der Kundenseite, bei den Menschen angekommen und die sagen, und erzählen darüber. Dann ist das ist so ein Erfolgsfaktor. Ein anderer Erfolgsfaktor hatten wir auch schon bei Organisationen, dass wir angesprochen wurden und hinterher gesagt bekommen haben, ja, also wenn das jetzt nicht passiert wäre in meiner Organisation, wenn diese Sinnstiftung da nicht reingekommen wäre, hätte ich gekündigt.
Ja, spannend, weil es tatsächlich, ich höre so mehrere Aspekte drauf. Es ist nämlich so einmal dieses, wie die Erzählung selbst sich verändert, also wie die Organisation anders über sich spricht, aber auch direkte Resonanz, aber auch Artefakte, die sich verändern. Und ich würde gerne noch mal auf einen Punkt, ich weiß, wir sind schon in der Zeit so fortgeschritten, aber ein Punkt fand ich nochmal gerade spannend, das ist ja kein Werbeplakat. Ich glaube, ihr nutzt ja so den Begriff Narrative aktivieren auf so einer wirklichen Doing-Ebene. Was passiert denn, wenn so ein neues Narrativ in eine Organisation hineingetragen werden soll? Und zwar genau, was ist dann anders als jetzt bei anderen Formen der Kommunikation? Vielleicht, Frank, du dazu nochmal.
Ja, also vielleicht nochmal grundsätzlich. Narrative wirken. Ja, also diese strategischen Narrative, die wirken auf Märkte, auf Menschen, auf Medien, so und das gleichzeitig in alle Organisationsbereiche hinein. Und das kann sich äußern, dass das der zentrale Gedanke ist für das Employer Branding, für das Recruiting, für die Mitarbeitergewinnung. Ja, dass man auf einmal die Antwort, die Sinnfrage, die sich junge Menschen stellen im Bewerbungsprozess, dass man die einfach auf den Punkt formulieren kann und anschlussfähig formulieren kann, dass das bei den Menschen Resonanz auslöst, positive.
Ich frage nochmal in eine ganz andere Richtung und so ein bisschen abschließend vielleicht für uns auch. Könnt ihr mal so Momente teilen, wo ihr euch beim Arbeiten an Narrativen mit Kunden lebendig und vielleicht ihr euch selber auch als besonders wirksam wahrgenommen habt?
Ich versuche mal so in dem Prozess, den wir auch so mit Auftraggebenden durchgehen, vielleicht so ein paar exemplarische rauszuholen. Ich meine, diese qualitativen Interviews, diese Stakeholder-Interviews, die wir machen, was man dort erfährt, was man dort auch für unglaubliche Geschichten oder, ja, was heißt unglaublich, also so schöne Geschichten, bewegende Geschichten hört, die es aber in keinster Weise bisher in die Breite der Organisation geschafft haben, noch in die Öffentlichkeit geschafft haben. Das sind manchmal so Momente, wo es dann schon so richtig kribbelt, wo man so richtig merkt, so, das ist doch was. Und wo wir dann auch gemerkt haben, da hatten die Tools der Marketingabteilungen, der PR-Abteilungen, der Personalabteilungen, der Unternehmensstrategie, dafür gab es überhaupt keine, die hatten da nicht die richtigen Tools für. Und haben diese Dinge, die vielleicht dann auch Spannung beinhalten, die dann, wie gesagt, bewegend sind, die konnten nicht gehoben werden, sondern wurden einfach rausgestrichen. Und das sind so vielleicht so in dem ersten Moment des Zuhörens schon so bewegende Momente, wo man merkt, da ist was lebendig, was aber nicht an die Oberfläche kommt und nicht sichtbar wird.
Ja, das kann ich mir sehr schön bildlich vorstellen, ne? Wie das dann auch fast so bewegend sein kann, mal die Geschichten zu hören. Ja. Frank, hast du was du da noch ergänzen oder daneben stellen magst?
Ja, es gibt einen Moment mit einem langjährigen Auftraggeber, ein Technologieunternehmen, den wir tatsächlich über die Zeit sehr intensiv betreut haben und durch unsere Arbeit, durch das Herausarbeiten eines strategischen Narrativs, die Innovationsfähigkeit dieses Technologieunternehmens unglaublich befeuert haben, weil das Selbstverständnis, die Erzählung über das, was sie sind und das, was sie sein wollen, so in eine neue Richtung bewegt hat, dass da auf Handlungsebene ganz neue Produkte, ganz neue eigenständige Wertschöpfungen entstanden sind und wir über die Jahre jetzt das sehr stark an unsere Arbeit knüpfen können und dort natürlich auch so Zahlen entstehen wie Umsatz, Margen, Unternehmensbewertungen und das wird sehr stark an diese Arbeit geknüpft, die wir dort damals gemacht haben und das ist immer noch jetzt ein Kribbeln, wenn ich darüber nachdenke.
Ja, super. Vielen Dank, Frank und Ralf, dass ihr uns hier auch noch so ein bisschen persönliche Einblicke gegeben habt und danke auch fürs Teilen eurer Erfahrungen und Erkenntnisse aus eurer Arbeit mit Organisationen. Und wir wünschen euch natürlich weiterhin viel, viel Freude und auch viele lebendige und wirksame Momente in der Entwicklung von lebendigen und wirksamen Narrativen mit euren Kunden. Vielen Dank auch an Sie, an euch alle fürs Zuhören. Wer noch mehr zu Wald erfahren möchte und auch vielleicht mit Wald in Kontakt treten möchte, wir werden die Kontaktdaten in die Notizen zu dieser Podcast-Folge geben. Da wird dann die Webseite etc. stehen und ansonsten auch gerne direkt auf uns zukommen. Dann können wir auch gerne einen direkten Kontakt herstellen. Wir bedanken uns für das Zuhören und freuen uns auch auf ein Wiederhören in einer der nächsten Folgen.
Und wir schließen das Ganze wieder mit einem Moment der Stille ab und ich lade eine Glocke dazu ein.